Ihr lieben Menomeos, bevor es losgeht, zwei Dinge kurz in eigener Sache. Erstens, Ö3 Podcast Award. Ich würde den voll gern gewinnen und dafür brauche ich deine Hilfe und deine Stimme. Wie funktioniert das? Du kannst auf oe3.orf.at beim Podcast Award Menomeo, der Podcast für glückliche Wechseljahre, nominieren. Ich hau dir den Link, den direkten Link, auch gerne in die Shownotes. Und ich freue mich, wenn du mir täglich deine Stimme gibst, damit einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich diesen auch gewinne. Und zweitens, die erste Menolounge, dein Wohlfühldate für glückliche Wechseljahre, geht am 28. Februar in Linz über die Bühne. Da lernen wir uns kennen, da tauschen wir uns aus und wir hören einer Expertin zu, und zwar der Miriam Mottl, Gynäkologin und Mikronährstoffexpertin, die uns einfach berichten wird, wie Mikronährstoffe wie Magnesium, Vitamin D und Phytoestrogene dich in den Wechseljahren unterstützen können. Die Miriam ist wirklich eine ganz tolle Ärztin und sie teilt gern ihr Wissen und gibt wertvolle Tipps. Den Link, wie du dich zu diesem Event anmeldest, findest du auch in den Shownotes. Also, ich freue mich, wenn du ab jetzt täglich für mich votest und wenn wir uns am 28. Februar ab 18 Uhr in Linz kennenlernen.
Ja, leco mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Manuela Graf. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomeo mit dabei bist. Das Thema: Nebennierenerschöpfung und Stress in den Wechseljahren. Und wen habe ich mir dazu heute eingeladen? Die liebe Manuela ist Expertin für hormonelle Gesundheit und Gründerin von hormonstark.ch. Mit ihrer Arbeit unterstützt die Frauen dabei, ihre hormonelle Balance wiederzufinden und mit neuer Energie durchzustarten. Ihr Ansatz ist dabei ganzheitlich. Sie kombiniert fundiertes Wissen über Mikronährstoffe, adaptogene Pflanzen und Stressmanagement mit einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen, die Frauen, besonders in den Wechseljahren, erleben. Liebe Manuela, grüezi.
Guten Morgen, grüezi Daniela.
Das ist ja nett, mit Schweizer Akzent hatten wir noch nie. Freut mich sehr. Manuela, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich wie immer um eine kurze Warm-up-Runde bitten. Meine Einstiegsroutine heißt So ein Glück und soll den größten Irrglauben zu deinem Thema richtigstellen. Also ich würde dich bitten, den Satz zu vervollständigen. So ein Glück, dass
wir heute über Hormone sprechen, ganz besonders über die Stresshormone und die dazugehörende Nebennierenerschöpfung. Denn in meinen Augen ist das Cortisol das Haupthormon, sozusagen das Masterhormon, das so viel entscheidet, wie es uns geht mit der hormonellen Gesundheit.
Und auch voll für den Erfolg von Ernährungsanpassung, Sportanpassung, meiner Meinung nach ist. Also da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt, was du uns alles erzählen wirst. Vorweg habe ich aber auch eine Frage. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist unter anderem Expertin für adaptogene Pflanzen. Ganz kurz, was sind denn das für Pflanzen?
Adaptogene Pflanzen, das können auch Wurzeln sein, sind Pflanzen, die uns unterstützen, also natürliche Substanzen in hektischen und stressigen Zeiten, unsere Nebennieren zu stützen und uns in diesen Momenten leistungsfähiger zu machen. Also das kann einerseits sein, dass diese Pflanzen den Schlaf fördern, andererseits uns aber auch Energie verleihen. Sie können auch unser Immunsystem unterstützen oder einfach, kurz formuliert, sie machen, dass wir besser mit Stress umgehen können, sind eigentlich wie eine Zusatzsubstanz für unsere Nebennieren, dass die ihre Arbeit wunderbar erfüllen können.
Kannst du da so ein, zwei, drei Beispiele geben, die man vielleicht kennt?
Also da gibt es die Rosenwurz, die zählt zu meinen Lieblingsadaptogenen. Da gibt es Maca, ist bekannt, Ashwagandha, verschiedene Ginseng-Arten, der koreanische Ginseng, der chinesische Ginseng, also da gibt es ganz viele. Und ja, die sind vielleicht am besten bekannt, oder höre ich oft in der Praxis, ist Ashwagandha.
Genau.
Möchte ich aber auch gerne dazu erzählen, dass die nicht für jede Frau und jeden Mann geeignet sind, weil man unterscheidet da auch, diese Pflanzen werden da auch eingeteilt in verschiedene Kategorien. Also die einen, die wirken eher auf der Progesteronebene, einem unserer Haupthormone, das für den Zyklus zuständig ist. Und andere, die sind dann eher, die haben auch dieses androgene, adaptogene sind das, also eher die männliche Art. Und wenn jetzt beispielsweise eine Frau schon sehr viele männliche Anteile in sich hat, das wurde mir beispielsweise mal in einer Weiterbildung erklärt, ich sei ein sehr androgener Typ. Ich habe dann ein bisschen gestutzt und dachte, ja, aber ich bin doch eine weibliche Person. Aber so einfach zum Erklären, eine typische Frau oder das Östrogen ist ja so das Weiblichkeitshormon. Das spricht für Frauen, die haben wunderschöne Haare, volles Haar, Kurven, auch eher einen großen Busen, vielleicht schöne Hüfte, eine wunderbare Taille. Und da gehöre ich definitiv nicht dazu. Und deswegen kann man anhand vom Äußeren schon einerseits bestimmen, ob eine Pflanze eher passt, und dann natürlich auch, was mir diese Damen erzählen während des Anamnesegespräches.
Genau, jetzt hast du schon gesagt, Ashwagandha, das ist ja fast ein geflügeltes Wort so in der Wechseljahrsbubble. Und da erlebe ich es auch ganz oft, dass das so ein bisschen so pauschal empfohlen wird. Und du sagst aber jetzt, und ich finde das so wichtig, dass es eben nicht pauschal empfohlen werden kann, weil da ganz viele Faktoren einspielen. Passt eine Pflanze, passt sie nicht? Jetzt hast du schon gesagt, das Äußere spielt natürlich auch eine Rolle. Aber was sind denn sonst noch so für Faktoren, die zusammenpassen müssen? Oder warum ist es so wichtig, anders gefragt, dass man nicht einfach Empfehlungen blind folgt, sondern da vielleicht doch eben eine Expertin, so wie du es bist, konsultierst?
Genau, das höre ich natürlich oft dann in den Beratungen, dass sie mir gesagt wird, das hat mir überhaupt nichts geholfen, oder andere schwören darauf. Also da sind die Meinungen immer sehr, sehr unterschiedlich. Und das höre ich dann einerseits anhand von diesen Symptomen auch, die mir berichtet werden, und ja, vor allem auch, wie Menschen ticken, was sie mir aus ihrem Leben erzählen. Und da gibt es dann eben die einen, die, wie die Ashwagandha ist zum Beispiel die Schlafbeere, also wie es der Name schon sagt, die hat auch schlaffördernde Unterstützung, ist aber gleichzeitig auch ein Adaptogen, das auch am Morgen hilft, in die Gänge zu kommen. Und trotzdem, wie gesagt, es ist nicht für jede Person gleich geeignet.
Ja, voll super und voll wichtig, liebe Menomeos, erkundigt euch, ob das, was empfohlen wird, auch wirklich für euch passt. Das ist einfach wirklich ganz, ganz wichtig, und man kann sich, glaube ich, auch wirklich richtig für Geld sparen, indem man nicht einfach dann Geld in die Hand nimmt und irgendwas nimmt, was vielleicht für einen gar nicht passt. Jetzt haben wir schon gesagt, Stress hängt mit Nebennieren sehr, sehr eng zusammen. Und es ist ja gerade so, dass viele Frauen in den Wechseljahren dieses Gefühl einfach kennen, dieses, ja, ich kann nicht mehr. Während der Kopf sagt, na, du musst aber weitermachen, zeigt der Körper ganz klar, es geht nicht mehr, und schreit wirklich lauthals Stopp. Und dieses Gefühl eben kann ein Anzeichen dafür sein, dass etwas mit den Nebennieren nicht in Ordnung ist. Und für alle, die sich jetzt fragen, Nebenniere, ja, habe ich schon gehört, aber ich weiß eigentlich nicht so ganz genau, was das ist, würde ich dich ganz kurz bitten, Manuela, dass du uns erklärst, was diese kleinen dreieckigen Drüsen auf den Nieren in unserem Körper so leisten.
Genau, du hast es gut erklärt. Das sind kleine Organe, die den Nieren aufsitzen, und die sind für die Hormonproduktion von Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und auch noch anderen Hormonen zuständig. Und jetzt ist es so, evolutionär bedingt sind wir oder waren schon unsere Vorfahren immer gemacht für Stress. Also das gab's schon immer. Plötzlich stand da der große Bär vor ihnen oder der Säbelzahntiger. Und dann hatte man zwei Möglichkeiten oder drei vielleicht, fight or flight, also kämpfe oder renne davon. Oder es gab noch die Todstarre, die konnte man noch ausprobieren. Und wenn es gut kam, hat man das Tier besiegt oder konnte auf einen Baum flüchten beispielsweise. Oder eben man ist lebendig davongekommen. Und heute ist das im Vergleich einfach so, dass ganz viele Frauen diese stressigen Situationen, das ist so wie eine Dauerschleife. Es beginnt am Morgen, wenn wir aufstehen, dann kommt erstmal rattert die ganze To-Do-Liste durch den Kopf. Dann kommt natürlich auch die vielen emotionalen Stressoren, nenne ich die gerne. Und ich glaube, die werden noch immer komplett unterschätzt. Also die Sorgen, die wir uns um unsere Kinder, um unsere Liebsten machen. Wir sind nicht zufrieden mit unserem Aussehen. Wir streiten uns mit unserem Partner. Wir machen uns Gedanken in der Endlosschleife. Und das alles macht genau dasselbe wie bei unseren Vorfahren, als der Säbelzahntiger vor ihnen stand. Die Nebennieren, also diese kleinen Organe, die schütten Cortisol aus. Im Akutfall als erstes das Adrenalin und Noradrenalin. Aber dann, wenn es lange anhaltender Stress ist, ist es das Cortisol. Und das führt dann auch dazu, also diese Organe sind super treu, die machen ihren Job sehr lange gut, aber bis irgendwann der Moment kommt, wo sie sagen, und jetzt reicht's mir, jetzt habe ich genug. Und das nennt man dann so die Vorstufe von einer Nebennierenerschöpfung, ist eine Nebennierenreizung. Es kann auch eine Erschöpfungsdepression sein. Das sind alles so Begrifflichkeiten, die man nie so genau weiß, wo man die hinordnen soll. Und natürlich, ich glaube, fast am bekanntesten ist dann das Burnout. Also wenn wirklich diese Nebennieren ausgebrennt sind und anstelle von Cortisol am Morgen einfach eine viel tiefere Menge produzieren. Und das führt dann auch zu dieser Antriebslosigkeit und den weiteren Symptomen.
Also das heißt, es gilt unbedingt, diese kleinen Helferleins, nennen wir es einmal so, wirklich bei Laune zu halten, weil die sind ja auch essentiell für die Energie, Stoffwechsel, Blutdruck und eben auch für die Stressbewältigung. Weil, wie du sagst, Stress per se ist ja nichts Schlechtes, aber halt in einer gesunden Ausgewogenheit. Und Kryptonit der Nebenniere ist eben dieser negative Stress. Und warum kollabiert aber dann das System eben, wenn ich dauernd über meine Grenzen drüber gehe, wenn ich nicht auf meinen Körper rechtzeitig höre und eben stoppe? Warum ist das so?
Genau, das ist dann wirklich die Folge davon, dass die wie im Dauerzustand produziert haben und irgendwann einfach sagen, und jetzt können wir nicht mehr, wir haben keine Kraft mehr, jetzt ist Ende. Und dann ist der Zeitpunkt, wo diese Produktion dann wirklich drastisch reduziert wird. Und da muss ich vielleicht auch kurz ausholen. Also unser Tages-Nacht-Rhythmus ist von zwei Hormonen bestimmt. Das ist einerseits das Cortisol. Ich möchte das deswegen auch erwähnen, dass es nicht nur immer als das böse Stresshormon hingestellt wird, sondern es ist auch unser Antriebshormon. Und das heißt, bei gesunden Nebennieren sind die Werte am Morgen früh hoch und die beginnen dann im Tagesverlauf zu sinken und dann so bei Dämmerung kommt dann das Melatonin, unser Schlafhormon, zum Zug und die beiden wechseln sich stetig ab. Und ich glaube, da ist auch wichtig zu erwähnen, dass halt als die Glühbirne erfunden wurde, seither hat sich so vieles mit unserem Tages-Nacht-Rhythmus verändert. Also wir sind rhythmische Wesen. Unsere Vorfahren, die haben noch vor 200 Jahren dann halt mit einer Petroleumlampe vielleicht noch irgendwas gelesen, die Leute, die lesen konnten, oder haben bei Kerzenlicht noch etwas zusammen gesprochen, aber sind natürlich erstens viel früher zu Bett gegangen, was auch wieder eine große Stärkung oder Kräftigung für die Nebennieren ist. Und genau, also dieser Rhythmus, da vergessen wir oft, wenn wir abends um 11 noch Mails beantworten, dass wir da halt schon ziemlich heftig eingreifen in unser Hormonsystem und das dann sich irgendwann auch zeigt und ein Grund kann sein, dass sich diese Nebennieren komplett erschöpfen.
Lustigerweise ist es ja so, wenn man Kinder hat, achtet man ja bei den Kindern, bei den Kleinstkindern, sehr, sehr akribisch drauf, dass die immer rechtzeitig ins Bett gehen und, dass die eben diesen Schlafrhythmus bekommen. Und selber als Erwachsene und nur dazu, wenn man gerade auch schon in so einem Stressrad ist, ist es dann genau, wie du sagst, dass ich dann um 23 Uhr noch Mails beantworte und dann, oh Wunder, natürlich nicht schlafen kann. Aber das rät sie oft leichter, als es dann tatsächlich getan ist. Jetzt haben wir vorher schon gesagt, Burnout ist so eines der typischen Symptome, dass die Nebennieren ja einfach aufgegeben haben. Aber was kann denn noch ein Anzeichen sein, dass sie überlastet sind? Und auch eine Frage, Manuela, in dieser Sache, kann ich das eigentlich messen, wie es meinen Nebennieren geht? Also kann ich zu einem Arzt gehen und sagen, bitte kontrollieren Sie, wie es meinen Nebennieren geht?
Also gleich zu dieser Frage, ich mache da eine Speichelhormonprofil. Das heißt, da wird zu vier verschiedenen Uhrzeiten wird dieses Cortisol im Speichel gemessen. Im Speichel misst man die freien Hormone. Und das, da komme ich wieder auf die Kurve zurück. Also, es gibt da wie ein optimaler Verlauf, wie dieses Cortisol im Tagesverlauf aufgebaut ist. Am Morgen ist es hoch und dann sinkt es kontinuierlich ab. Und wenn jetzt eine Person bereits am Morgen mit sehr tiefen Werten aufwacht, ist das ein Zeichen, die sagen mir dann auch sehr oft, ich habe gar keine Lust aufzustehen, ich weiß gar nicht, weshalb ich aufstehen soll. Das sind ja dann oft auch so die psychischen Themen, die da aufpoppen und Menschen dann halt wirklich so die Antriebslosigkeit haben, gar keine Lust mehr. Und anhand von diesem Profil kann man dann schon herauslesen, was da aus den Fugen geraten ist. Also ist dieser wirklich, wie das eigentlich sein sollte oder eben nicht mehr ist.
Und zweiter Teil war eben, was sind denn so die Symptome einer Nebennierenerschöpfung? Burnout, wie gesagt, haben wir schon gesagt. Ich glaube, Schlafstörungen, also haben wir auch schon angerissen, kann ein Symptom sein. Was noch?
Genau, Schlafstörung, das ist oft, wenn ich dann höre, dass Menschen um 1, 2, 3 Uhr bereits erwachen, oft auch sozusagen an irgendeinem Thema rumstudieren und dass sie durch den Tag nicht beenden konnten oder nicht loslassen konnten. Das ist so ein typisches Zeichen. Da ist ja auch oft aber die Leber mit im Spiel. Das ist auch nach der Organuhr zwischen 1 und 3 Uhr spielt auch die Leber eine zentrale Rolle. Aber auch die ist natürlich wieder bei der Hormonregulation ganz wichtig. Aber es gibt auch körperliche Symptome, also Menschen, die dann Verdauungsprobleme haben, die beispielsweise immer Magenschmerzen haben. Dann gibt es die psychischen Probleme, also diese Stimmungsschwankungen oder auch diese depressiven Verstimmungen. Sehr oft ist das ja dann auch wie eine Folge, wenn der Schlaf nicht gut ist, sind die Nerven blank während des Tages. Also dann ist man viel dünnhäutiger und mag vieles nicht so gut vertragen, wie das wäre, wenn man ausgeschlafen ist. Das kann sich zeigen, dass man keine Lust mehr hat, unter Leute zu gehen, sozusagen eine Wesensveränderung, also dass man spürt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Gesellschaft. Früher mochte ich das, an den Weihnachtsmarkt zu gehen, heute ist mir das alles zu viel. Das höre ich sehr oft. Und dann natürlich ist auch dieser Dauerstress ein großer Energieräuber. Also das heißt, dass unsere Zellen gar nicht mehr mit denjenigen Mikronährstoffen versorgt werden oder die werden aufgebraucht, um diese Stressregulation irgendwie zu handeln. Und das kann natürlich auch wieder, wenn da die Nährstoffdepots am Boden sind, dann hat das natürlich zur Folge, dass wir nicht mehr diese Energie und diese Lebensfreude zeigen, wie das halt wäre, wenn alles im grünen Bereich wäre.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben seine Nebenniere auch ein Stück weit im Blick hat, dass man sich auch wirklich gut um sie kümmert, weil wie wir eben schon gesagt haben, die produzieren wirklich lebenswichtige Hormone, haben wir schon angesprochen jetzt, Cortisol, aber auch Vorstufen von Östrogen und Testosteron ist ja auch bei den Nebennieren mit dabei. Also ist das wirklich essentiell, auch um diesen hormonellen Ritt in den Wechseljahren, vor allem glaube ich in der Perimenopause, gut zu bewältigen. Also drum meine Frage, Manuel, was kann ich denn tun, damit sich meine Nebennieren bei Laune fühlen und stark sind und mich gut unterstützen?
Ich denke da auch, da braucht es ganz viel verschiedene Faktoren. Also einerseits, dass ich auf mich höre. Was wird mir zu viel? Wir sind ja auch oft, sind das Glaubenssätze oder wir wurden so erzogen, dass wir der Gesellschaft gefallen und möglichst alles erledigen, was von uns gefordert wird. Und da dürfen wir tatsächlich auch lernen, einfach mal Nein zu sagen. Das mag ich jetzt nicht mehr. Das hat jetzt vielleicht 45 Jahre so gepasst. Aber jetzt habe ich darauf keine Lust mehr. Also wirklich für uns einstehen. Und anschließend sind das so die großen 5, 6 Themen, die ich da immer gerne erwähne. Also wirklich auf den Schlaf achten. Schlaf, das nährt unsere Nebennieren, also das unterstützt sie. Und das darf auch gerne ein kurzer Mittagsschlaf sein, also so in der Mitte des Tages sich eine Pause gönnen.
Auch gar nicht schwierig, oder? Einfach in der Mitte des Tages einmal zu sagen, jetzt habt ihr mir alle gern für 20 Minuten, ich raste mich jetzt aus.
Das spüre ich immer, wenn das mir jemand erzählt, so fast mit einem schlechten Gewissen. Und dann kommt meine Reaktion so, wow, du machst das super, das wünschte ich mir für viele Menschen. Dann schauen sie mich zuerst etwas stutzig an, aber das ist tatsächlich diese kleinen Inseln, diese Pausen, einfach auch mal bewusst was zu tun und nicht immer alles so im Nebenbei noch rasch einen Kaffee aus der Maschine lassen und schon ist er wieder getrunken, sondern sich diese bewussten Momente wirklich Zeit nehmen. Das darf auch gerne in der Natur sein, ein Waldspaziergang oder muss ja nicht im Wald sein, dann ist natürlich auch Bewegung ist sozusagen die oder war früher die Antwort auf Stress. Also man hat sich bewegt nach hektischen Zeiten. Das baut das Cortisol ab, das dann vielleicht zu hoch war in diesen Augenblicken. Dann ist aber natürlich auch die Ernährung spielt eine zentrale Rolle, dass wir auch die Mikronährstoffe auffüllen. Da weiß man ja auch, dass die Ernährung längst nicht mehr das hergibt, was sie mal oder was unsere Produkte mal drin hatten. Da dürfen Entspannungstechniken mit einfließen. Also da habe ich wirklich ganz gerne dieses Ganzheitliche auf vielen verschiedenen Säulen aufgebaut.
Jetzt hast du die Mikronährstoffe angesprochen. Da sind wir beim nächsten Thema, ähnlich wie Ashwagandha, welches sehr, sehr groß in der, ich nenne es jetzt mal Wechseljahrsbubble aufpoppt, wo ja auch ganz viel darauf hingewiesen wird, ohne Mikronährstoffe geht gar nichts mehr und dann meistens irgendwelche Empfehlungen folgen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich sehe das wirklich kritisch. Ich habe es ja schon gesagt bei den adaptogenen Pflanzen, dass man bestimmte Mikronährstoffe in den sozialen Medien wirklich mit Gießkannenprinzip empfiehlt, weil ich glaube ganz fest daran, dass dieses One-Fits-All-Prinzip einfach nicht funktioniert. Und ich bin wirklich ein riesengroßer Fan, beziehungsweise ich würde schon fast sagen, ja, eine Art Verfechterin davon, nämlich von der Individualität. Also es ist so individuell, was auf einen passt. Und wie ich schon gesagt habe, dieses One-Fits-All, das gibt es einfach nicht. Und es ist wirklich wichtig, zuerst zu prüfen, was passt für mich und dann zu handeln. Wie siehst du das, Manuela, beim Thema Mikronährstoffe?
Genau, also ich gehe da auch wie folgt vor. Ich habe da zwei verschiedene Testmöglichkeiten. Die eine ist über das Vollblut, also da lasse ich Blut abzapfen und dann werden da die Mikronährstoffe bestimmt. Das ist betont im Vollblut, weil das Blut ist ja auch immer so eine mittelfristige bis kurzfristige Variante, also das kann sich ändern. Aber wenn es im Vollblut ist, werden da wirklich auch die Depots in den Zellen mitgemessen. Und mein weiteres Testverfahren ist über die Zellmembran, also ob da überhaupt Nährstoffe reinkommen. Jede einzelne Zelle hat eine Doppellipidschicht, nennt man das, also eine Fettschicht. Und tendenziell wird die, je älter wir werden, etwas spröder, wie alles andere auch. Und die versuchen wir natürlich geschmeidig zu halten, dass die wirklich auch diese Fluidität nennt man das und auch, dass die Nährstoffe in den Zellen ankommen. Das kann man messen mit einem Tropfen Blut und anhand dessen mache ich dann eine Therapieempfehlung, also was dann halt wirklich für diese Person passt. Also wenn jemand mit den B-Vitaminen völlig im Keller ist, aber andere Depots gut aufgefüllt sind, bin ich auch deiner Meinung, da arbeite ich dann auch so, dass ich einfach schaue, dass wieder alles im grünen Bereich ist und wirklich diese ganzen Vorkommen gut aufgefüllt sind. Und halt schon, wie gesagt, also jemand, der bis anhin einfach ein Multivitaminpräparat genommen hat, also da glaube ich auch, da gibt es ganz tolle Firmen, aber es gibt natürlich auch viele schwarze Schafe auf dem Markt. Und da lege ich großen Wert, dass es natürliche Substanzen sind, dass sie zellgängig sind und dass die einfach aus Produkten hergestellt werden, die in der Natur vorkommen und ja, wirklich aus reinen Inhaltsstoffen bestehen. Das ist mir ein großes Anliegen.
Und das haben wir ja beim nächsten Thema zu diesem pauschalen Empfehlungen, halt auch wirklich darauf achten, dass das gute Produkte sind, dass das zertifizierte Produkte sind. Und ja, das kostet Geld, aber das ist halt wirklich präventiv angewendet und zahlt zu 100% auf die Gesundheit ein, wenn ich ordentliche Produkte verwende und wenn ich gecheckt habe, was denn für mich ja gültig ist und was auch für mich passt. Voll super, dass wir das heute einmal auch so thematisieren haben können. Manuela, vielleicht abschließend die Frage, hast du Lifestyle-Tipps? Wir wissen alle, unser Leben ist halt nicht immer so, dass wir täglich einen Mittagsschlaf machen können oder jeden Kaffee, den wir trinken, genüsslich zu uns nehmen. Aber hast du so 2, 3 Tipps, wie man wirklich bewusst in die Stressreduktion kommen kann, um eben die Hormone wieder in Balance zu bringen?
Ja, da finde ich wirklich, Bewegung ist mir ein großes Anliegen. Also ich denke, es geht oft vergessen, dass wir Menschen für Bewegung geschaffen sind. Also da weiß man, unsere Vorfahren haben täglich 20 Kilometer hinter sich gebracht. Das müssen wir nicht. Aber einfach auch da, es soll gut umsetzbar sein im Alltag. Möglichst den Lift stehen lassen und die Treppe nehmen. Eine Bushaltestelle früher aussteigen. Mal das Fahrrad aus dem Keller holen und eine Strecke so hinter sich bringen und nicht für alles immer gleich das Auto benutzen und einfach sich auch wirklich die Zeit nehmen. Oft ist es ja auch so, dass wir sagen, wir hätten keine Zeit dafür und dann aber vielleicht unser Handy anschauen mit der Tagesstatistik und da sehen wir waren 2,5 Stunden dran. Also das lässt sich ja auch eventuell sogar kombinieren, dass man mal einen Spaziergang macht und die Podcast-Folge während dem Spaziergang hört oder auch, es darf auch gerne mal ohne irgendwelche zusätzlichen,
Ablenkungen.
Man muss ja nicht immer was sein. Genau, man muss ja nicht immer was tun. Aber ich glaube, dass wir uns da wirklich Zeit freischaffen. Eine halbe Stunde oder 20 Minuten täglich, das darf auch gerne mit einem YouTube-Film sein, eine Yoga-Session zu Hause in der Stube. Aber einfach, dass wir diesen Ausreden keinen Platz mehr geben und ins Handeln und ins Tun kommen, anstelle von immer auf morgen verschieben.
Voll.
Und natürlich die Ernährung, das glaube ich, ist auch völlig unterschätzt. Wenn wir da mit Stoffen arbeiten, die in der Natur vorkommen, das passiert mir oft, wenn ich beim Einkaufen bin und da sehe ich, was da auf diesen Förderbändern liegt. Also da lege ich auch großen Wert, wirklich die eine Tüte, die soll mit frischen Produkten gefüllt sein, mit Gemüse, mit Salaten, mit Obst, mit Beeren. Die haben so wertvolle Inhaltsstoffe, die unsere Zellen nähren und uns wirklich auch die Energie geben. Und dann halt wirklich stressspezifisch diese Auszeiten und diese ganz bewusst auch mal einplanen und jeden Tag, wenn das auch nur kleine Schritte sind, aber die leben und umsetzen.
Voll schön. Und es ist ja tatsächlich so, die Zeit, die hat man nicht, aber man muss sie sich nehmen oder man nimmt sie sich. Und also eine halbe Stunde findet wirklich jeder. Ich mache das jetzt wirklich schon lange, ich habe es schon ganz oft erzählt, ich stehe einfach sehr, sehr bald auf. Also ich stehe um 4.50 Uhr auf, damit ich meine Spaziergerunde machen kann. Manchmal rolle ich danach noch meine Yogamatte aus oder ich meditiere und dann erst beginnt bei mir so das wirkliche Leben, sage ich mal, am Tag, weil dann einfach der weltbeste Ehemann und meine Tochter aufstehen. Manuela, zum Schluss die Fragen aus der Community. Da schreibt die Saskia Reitmeier: Wie kann ich präventiv meine Nebennieren gut versorgen? Haben wir zwar kurz schon besprochen, aber bringen wir es nochmal auf den Punkt.
Genau, indem wir verschiedene Faktoren bewusst leben, das heißt die Ernährung umstellen auf gesund, indem wir Bewegung reinbringen und den Ausreden keinen Platz mehr lassen und indem wir uns auch, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht eine Viertelstunde früher aufstehen, neue Routinen ins Leben bringen und einfach, das soll auch Spaß machen, das soll nicht schon ein Müssen sein, aber so wie du es erzählst oder jeweils erzählst, hat man auch das Gefühl, das macht dir Spaß, du freust dich über diese neue Morgenroutine und sowas einplanen im Tag, das würde ich als ganz wichtig betrachten.
Und ja, und sowas kann man lernen, weil nein, ich bin kein Morgenmensch gewesen, ich habe mir das wirklich antrainiert, weil ich mir auch keine andere Möglichkeit gesehen habe, aber weil es mir wichtig war, mir eine Zeitinsel zu schaffen. Und mittlerweile ist es auch bei mir so, wenn es einmal nicht passt, weil ich entweder am Abend länger auf war oder fort war oder was auch immer, ja, dann bin ich jetzt nicht mehr so streng zu mir, sondern dann stehe ich nicht um 4.50 Uhr, sondern einfach später auf. Die Nicole Infür schreibt: Wie lange braucht es, eine geschwächte Nebenniere wieder zu stärken? Bekommt man das selbst wieder hin mit entsprechender Ernährung oder braucht es einen Arzt und medikamentöse Behandlung?
Das ist auch sehr individuell, wie stark diese Erschöpfung ist. Wie lange es dauert, kann ich auch nicht pauschal für alle Menschen die gleiche Zeitdauer erwähnen. Und ich glaube wirklich, das Wichtigste daran ist, dass man seinen eigenen Lebensstil mal hinterfragt. Wo habe ich Potenzial zum Verbessern? Und dann wirklich auch in die Umsetzung kommt. Und wenn man zum Arzt geht, das erlebe ich oft in der Praxis mit hormonellen Problemen, hat das ja sehr oft mit der Psyche zu tun. Also man fühlt sich nicht mehr gleich wohl und gleich gut wie früher. Und dann ist halt oft die erste Wahl ist ein Antidepressiva. Und das möchte ich überhaupt nicht böse oder schlecht sprechen, aber ich denke, sehr oft ist da wirklich auch das Unwissen dahinter, wie man das anders verhindern könnte und wirklich auch mit ganz vielen Lifestyle-Anpassungen wieder ohne Medikamente weiterleben kann.
Oder vielleicht auch den Arzt höflich darauf hinweisen, könnte es auch mit den Nebennieren zusammenhängen? Also ich glaube, mündige Patientinnen, ganz, ganz wichtig, Wissen aneignen und wenn man nicht, das heißt jetzt nicht, wenn man nicht einverstanden ist, aber einfach um Möglichkeiten abzuwägen. Ja, weil dieses Szenario, ich gehe zum Arzt, Symptom, Pflaster drauf, ich glaube, das hat schon längst ausgedient. Die Nina Meyer 44 schreibt: Woran erkennt man eine Nebennierenerschöpfung und wie kann man diese zu 100% diagnostizieren? Haben wir auch schon kurz besprochen, vielleicht nochmal knackig zusammengefasst, Manuela.
Diagnostizieren kann man sie über ein Hormonprofil. Das macht man mittels Speicheltest. Und also 100% diagnostizieren, würde ich sagen, ist vor allem, wie Menschen mir, was sie mir erzählen, wie es ihnen geht. Ja, da mache ich eine oder bestimme ich, dass es sich um eine Nebennierenerschöpfung handelt. Also die Menschen spüren ja dann oft auch, sie sind nicht mehr leistungsfähig, sie haben keine Energie mehr, der Schlaf ist miserabel, das sind so Anzeichen. Genau, und wie gesagt, testen kann man sie über einen Test, über ein Hormonprofil mittels Speicheltest.
Und man kann eben voll gerne auch mit dir Kontakt aufnehmen. Auch wenn du in der Schweiz sitzt, ganz egal, ob von Deutschland oder Österreich, kann man mit dir arbeiten. Wie man mit dir arbeitet, also deine ganzen Kontaktdaten und so weiter, sind dann wie gewohnt in den Shownotes. Ja, wir sind am Ende angelangt, liebe Manuela. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine ja so tollen Ausführungen.
Danke dir, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
Meno Mio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Um Meno Mio und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, hilft es mir, wenn du Meno Mio auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre_Podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Meno Mio und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo demnächst wirklich etwas sehr, sehr Cooles auch veröffentlicht wird. Du kannst dich übrigens auch zu meinem Newsletter anmelden auf der Homepage. Da wirst du up to date gehalten mit meinen Neuigkeiten. So, der La Manuela, wir sind noch nicht ganz am Schluss. Der kommt jetzt, weil auch du schreibst mir bitte in mein Freudenbuch. Funktioniert so, ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Dass ich nicht mehr gefühlt 7 Dinge gemeinsam tun kann. Also, dass dieses Multitasking definitiv vorbei ist und ich mich mehr auf eine einzelne Sache konzentrieren muss oder darf.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Das ist der Schlaf. Also bei mir ist oft auch morgens 5, aber unfreiwillig, der Aufstehen angesagt. Und da habe ich früher immer bis 7 geschlafen und das ist jetzt halt vorbei. Aber ist okay so.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass sie viel früher beginnen, als ich damals wusste.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Für mich ist es die Bewegung in der Natur und mich einfach draußen aufzuhalten.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Noch mehr Zeit mit mir alleine verbringen und natürlich auch mit meinen Liebsten und die Zeit, die mir bleibt, ganz bewusst zu verbringen und zu leben und wirklich meinem Herzen zu folgen und das zu tun, was mir Freude macht.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.